NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Oktober 1920. Der Todestag des Komponisten Max Bruch.
Oh, bitte noch nicht. Nicht Anfang Oktober.
Schon besser. Also, was haben Macarena, Last Christmas und dieses Stück gemeinsam? Es gibt diese Melodien, die sich im Gehörgang festbeißen und dafür sorgen, dass sie von dort nie wieder verschwinden. Wham, das ist Last Christmas. Los del Rio, das ist Macarena. Und Max Bruch, das ist sein erstes Violinkonzert in G-Moll. Diese ergreifende Melodie, diese tiefen Empfindungen. Rauf und runter läuft das Stück im Radio, im Konzert, immer wieder und wieder, bis einer ruft:
Ich kann dieses Konzert nicht mehr hören. Habe ich vielleicht bloß dieses eine Konzert geschrieben? Nichts gleicht der Trägheit, Dummheit, Dumpfheit vieler deutscher Geiger. Alle 14 Tage kommt einer und will mir das erste Konzert vorspielen. Gehen Sie und spielen Sie endlich einmal die anderen Konzerte, die ebenso gut, wenn nicht besser sind.
Bis heute überstrahlt das Violinkonzert von Max Bruch alle seine anderen Werke. Dabei war er rührig, hat Opern geschrieben, Sinfonien und ist der Patron eines bis heute unterschätzten Genres, des Männerchors.
In den Wiepen frische Lüfte melodische Quellen fallen.
Max Bruch war in der Welt zu Hause. Er verkehrte mit den anderen großen Künstlern seiner Zeit. Er lebte in Koblenz, Berlin, Breslau, in Liverpool, Köln und Mannheim. Ja, sogar in Bergisch Gladbach.
Wenn Sie einen Sibelius hören und dann durch seine Heimat fahren, dann wissen Sie, wo der Mann herkommt. Und wenn Sie Bruch hören und durchs Bergische fahren, passt es auch irgendwie.
Nicht nur Zuhörer lieben Bruch, auch bei den Solisten steht er hoch im Kurs. Der Geiger Nemanja Radulovic.
Actually, it was my first big romantic concerto.
Das Violinkonzert von Max Bruch war mein erstes großes romantisches Violinkonzert. Es ist eines der schönsten Sachen, die je für die Geige geschrieben wurde. Im zweiten Satz, wenn das Orchester einsetzt, dann bebt die Bühne und ich fliege mit dem Ton davon.
So oft, wie Max Bruchs erstes Violinkonzert gespielt wurde, hätte er schon zu Lebzeiten ein gemachter Mann sein können. Hätte. Denn während die Autoren von Macarena und Last Christmas ausgesorgt haben, hatte Max Bruch kein Glück. Er verkauft sein Violinkonzert gegen ein einmaliges Abschlagshonorar von 150 Talern und damit alle Rechte an dem Konzert. So wurde Max Bruch an seinem Lebensabend zu einem armen Mann und musste sogar seine eigenhändig geschriebene Partitur des Konzerts verkaufen. Sein Sohn Ewald:
Er hat weder die versprochenen Dollars erhalten, noch hat er die Partitur seines G-Moll-Konzerts je wieder gesehen.
Max Bruchs Leben umspannt das ganze Drama des Fin des Siècle. Er erlebte die Revolution von 1848 mit, begeisterte sich für Bismarck und sah als alter Mann noch, wie der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Am 6. Januar 1838 kommt Max Christian Friedrich Bruch in Köln zur Welt.
Meine Mutter war durch und durch musikalisch. Sie verlor aber zu ihrem großen Kummer früh die Stimme und beschränkte sich dann auf den Gesangsunterricht.
Wilhelmine Bruch ist Max' erste Lehrerin. Bald zeigt sich der Junge so begabt, dass ihn der Vater von der Schule nimmt und in die Hände eines angesehenen Lehrers bringt, Ferdinand von Hiller. Dieser war eng mit Mendelssohn befreundet, hatte Beethovens 5. Klavierkonzert uraufgeführt und Goethe noch persönlich getroffen. Ganz ein Mann des 18. Jahrhunderts also. Hier bildet sich Max Bruchs starres Wertegerüst, das ihn sein ganzes Leben begleiten soll. Und es erscheinen seine ersten Kompositionen. Vom Klavier verabschiedet sich Max Bruch schnell. Als ein Freund ihn einmal fragte, warum er die Geige lieber hat als das Klavier, antwortete Bruch entschieden:
Weil die Geige die Melodie besser singen kann als ein Klavier. Und die Melodie ist die Seele der Musik.
Max erweist sich als kompetenter Pianist, hat aber für das unmelodische Tastending nicht viele gute Worte übrig. Das Feuer solle den öden Klapperkasten holen.
Könnte man doch einmal ein großes Autodafé von 10.000 bis 20.000 Klavieren veranstalten, damit diese Plage des 19. Jahrhunderts, wenn auch nicht ausgerottet, doch wenigstens auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werde.
Das Orgelstudium fällt ihm genauso schwer wie der Zugang zu den Werken von Johann Sebastian Bach.
Der Ärger über die christliche Jammer- und Tränenpoesie der Bachschen Kirchenkantaten, über diese ganze Sphäre bornierter und unpoetischer Empfindung, führte mich kürzlich mit Naturnotwendigkeit zur griechischen Poesie.
Auch diese Leidenschaft begleitet ihn durch sein ganzes Leben. 1872 feiert er mit seinem großen romantischen Oratorium Odysseus Premiere. Mit seinem Interesse für alte griechische Sagen macht sich der junge Komponist beliebt in konservativen Kreisen. Schnell wird er von der Musikpresse als Gegenpol zum revolutionären Richard Wagner aufgebaut, der Musikkritiker Ludwig Bischoff.
Dass ein junger Komponist die schwierige Aufgabe, sich in der heiteren Gattung der Musik zu versuchen, mit Liebe und Begeisterung erfasst und sich mit den einfachsten Mitteln begnügt, würde auch selbst bei geringerer Leistung anerkennende Aufmunterung verdienen.
Aber statt staatstragender Opern schreibt Bruch erst einmal Klausuren in den Fächern Philosophie, Kunst und Architektur, die er an der Universität Bonn studiert. Der junge Mann genießt das Leben als Bohemian, seine Mutter unterstützt ihn.
Trinke ein paar Mal des Tages, Mitte morgens und abends etwas recht guten Bordeaux und nimm auch etwas Brot dazu, das stärkt doch den Körper. Aber gut muss er sein. Wenn er auch teuer ist, macht das nichts.
Dann kommt die Wendung. 1861 stirbt der Vater. Es sieht so aus, als ob Bruch seine Pläne an den Nagel hängen muss, um Mutter und Schwester zu versorgen. Allerdings gibt es ein weit entferntes Mitglied in der Familie, dem besonders am Wohl des jungen Komponisten liegt. Der Stahlbaron Alfred Krupp ermöglicht Max Studienreisen nach Berlin, Dresden, Leipzig, Wien und München. Schließlich zieht Max Bruch nach Koblenz. Mit seinen patriotischen Hymnen und Chorwerken trifft er den Nerv der modernen Laienmusikerbewegung. Umso erstaunlicher, dass knapp 80 Jahre später Bruchs Musik ganz aus der Öffentlichkeit verschwinden soll.
Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand,
Josef Goebbels,
es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, ist glänzend widerlegt worden.
Das entartete Kunstverständnis der Nazis macht auch vor Max Bruch nicht Halt. Aber warum? Jude ist er nicht. Aber sein Werkverzeichnis macht die Kulturkommissare stutzig.
Jehova selbst, der Herr, der Hochgelobte, Israels Gott, hat erlöst sein Volk.
1895 entsteht das Oratorium Moses. Moses empfängt die 10 Gebote auf dem Berg Sinai und kehrt von dort zurück, nur um das Volk um das goldene Kalb versammelt zu finden.
Moses hätte ich nicht schreiben können, wenn nicht ein starkes und tiefes Gefühl des Göttlichen in mir lebendig wäre,
schreibt Max Bruch.
Jedem tiefer angelegten Künstler wird es einmal im Leben so gehen, dass er diese besten und innersten Regungen seiner Seele mit den Mitteln seiner Kunst den Menschen künden kann.
Denn obwohl Bruch kein Jude ist, hegt er eine tiefe Bewunderung für seinen Moses. Als warmherzigen, prophetischen Anführer der Israeliten, heldenhaften Krieger und Jünger Gottes. Ein starker Führer, der die politischen Zügel in der Hand hält und das Volk aus der Staatskrise führt. Ein Führertypus nach einem durchaus realen Vorbild.
Sie können überzeugt sein, dass Fürst Bismarck in allen Fällen nur das wahre Interesse Deutschlands wahrgenommen hat.
5 Jahre vor der Uraufführung von Bruchs Oratorium hatte Kaiser Wilhelm II. Seinen Kanzler gefeuert, der erst kurz zuvor das Deutsche Reich erschmiedet hatte. Moses ist Max Bruchs Hommage an Otto von Bismarck. Ein durch und durch deutsches Oratorium also, an dem die Nazis ihren Gefallen hätten finden müssen. Aber viel mehr als den Moses störte sie ein anderes Werk.
Die beiden Melodien in meinem Kol Nidre sind ersten Ranges. Die erste ist die eines uralten hebräischen Bußgesanges, die zweite der Mittelsatz des rührenden und wahrhaft großartigen Gesanges »Oh, weep for those that wept on Babel's streams«, ebenfalls sehr alt. Beide Melodien lernte ich in Berlin kennen, wo ich bekanntlich viel mit den Kindern Israels zu tun hatte.
Alle Gelübde und alles, was dem gleicht, Strafen und Schwüre, die ich gelobe, mir als Verbot auferlege von diesem Yom Kippur an bis zum erlösenden nächsten Yom Kippur.
Am Vorabend des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur sprechen Juden vor dem Abendgebet das Kol Nidri. Dreimal wird die Sühneformel wiederholt, jedes Mal intensiver. Demut, Bestimmtheit, Jubel. Max Bruch ist allerdings weniger von der religiösen Komponente ergriffen, sondern hat ein ganz berechnendes Motiv für sein Cellostück.
Der Erfolg von Kol Nidre ist gesichert, da alle Juden in der Welt selbstredend dafür sind.
Max Bruch bewahrt sich immer seinen Blick in die Vergangenheit. Während andere Komponisten wie Gustav Mahler oder Claude Debussy die Tür ins 20. Jahrhundert weit aufstoßen, bleibt Max Bruch der Welt Mendelssohns und Schumanns treu. Er liebt die klaren Formen, die Sonaten, Quartette und Oratorien.
Der Einfluss des Volksliedes auf meine Melodik ist unverkennbar. Zum Glück.
Denn so wie sich die griechischen Sagen durch seine Textvorlagen ziehen, so verwandelt er immer wieder Volkslieder aus aller Welt in ein Stück romantische Tonkunst.
Ich glaubte zu erkennen, dass es der modernen Musik an wahrer Melodie, das heißt an langatmigen, wirklichen Melodien, allzu sehr fehle und zögerte nun nicht, die echte Melodik an der Quelle zu studieren. In der Regel ist eine gute Volksmelodie mehr wert als 200 Kunstmelodien.
Auch seine Orchesterwerke strotzen vor Volksweisen, allen voran in seiner schottischen Fantasie oder mit vollem Namen.
Fantasie für die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien.
Bis zu seinem Tod, heute vor 100 Jahren, zerreißt sich Max Bruch. Auf der einen Seite will er seiner Frau und den vier Kindern ein guter Ernährer sein, auf der anderen Seite zieht es ihn immer wieder zur Lebensweise des freien Künstlers.
Ein wichtiger Umstand, der gegen mich sprach, war meine wirtschaftliche Lage. Ich hatte eine Familie zu ernähren und für die Ausbildung der Kinder zu sorgen. Ich musste mit meinen Kompositionen Geld verdienen. Ich schrieb immer gute Musik, aber solche, die leicht abzusetzen war.
Was ihn nicht daran hinderte, seinem Urteil über andere Komponisten vernichtende Wut zu geben.
Dieser unqualifizierte Schmierer Debussy. Die Musik von Herrn Debussy zeichnet sich dadurch aus, dass kein Ton zum anderen passt. Reger. Katzenmusik. Ein schlechter Dirigent, ein Säufer, ein roher Patron und ohne alle Manieren. Der Wiener Judenbengel Korngold. Wahnwitzigstes Zeug in Regers Manier. Und der Wiener Judenbengel Mahler, ein guter Wagner-Dirigent, ein schlechter Komponist.
Stolz schreibt er einem Freund am 50. Geburtstag einer seiner Opern.
Wo mögen aber die Produkte der Herren Richard Strauss, Reger und Konsorten in 50 Jahren sein?
Max Bruch, so schreibt sein Biograf Christopher Fifield, war ein schlechter Hellseher. Denn heute hält nur ein Bruchteil seines Oeuvres dem Vergleich mit Richard Strauss oder Max Reger stand. Im Hinblick auf Johannes Brahms gestand er sich sogar selbst ein:
In 50 Jahren wird sein Glanz als der des überragendsten Komponisten aller Zeiten hell erstrahlen, während man sich meiner hauptsächlich nur wegen meines Violinkonzerts erinnern wird.
Im Zeitzeichen erinnerte Niklas Rudolf an Max Bruch, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.